Frau Berger,
gab es denn sowas wie einen konkreten Anlass, dass die SED begonnen hat, ihre offenen Repressionsmethoden zu verändern?
Es gab einen konkreten Anlass, und zwar die Biermann-Ausbürgerung im Jahr 1976. Denken Sie an die öffentliche Entrüstung, die die Zwangsausbürgerung dieses Liedermachers bewirkt hat. Denken Sie an den politischen Schaden, den das Renommee Honeckers genommen hat, der ja sehr darum bemüht war, außenpolitisch an Profil zu gewinnen und die Wirtschaftsbeziehungen zu den westlichen Ländern zu verbessern. Und denken Sie auch daran, dass 1973 die DDR Mitglied der UNO war und damit bestimmten Menschenrechtsstandards gerecht werden musste.
Was machte denn diese Methode der Zersetzung so unglaublich effizient?
Zunächst einmal natürlich, dass sie anonym ausgeführt worden ist. Das heißt, die Zersetzung war für die Betroffenen eine undurchschaubare Unterdrückungsmethode und in der Regel nicht mit dem MFS in Verbindung zu bringen. Das heißt, die wirklichen Ursachen für die persönlichen Lebenskrisen blieben für die Betroffenen im Dunkeln. Hinzu kommt noch, dass die Zersetzung eine stark persönlichkeitsorientierte Gewalt war, denn das MFS stimmte die Maßnahmen immer ganz auf die Individualität des Verfolgten ab. Also wo war sein schwächster Punkt? Womit können wir ihn am härtesten treffen? Worüber ärgert er sich am meisten? Und natürlich auch seine Familienmitglieder, die wie ganz selbstverständlich in diese Strategien der Zersetzung mit einbezogen waren. Denn es gab im Grunde genommen keinen Lebensbereich, der von den Zersetzungsmaßnahmen ausgespart worden ist.
Wie müssen wir uns denn dies konkret vorstellen? Wie weit gingen diese Maßnahmen?
Ich will Ihnen das an einem ganz konkreten Beispiel schildern. MFS-Mitarbeiter drangen mit Schlüsselkopien in die Wohnung eines ihrer Opfer ein, um im Rahmen des Zersetzungsprozesses sozusagen Gegenstände neu zu sortieren. Einmal verstellten sie die Gewürzdosen in der Küche, beim nächsten geheimen Einbruch ordneten sie die Bilder an den Wänden neu. Und die Mitarbeiter kamen wieder und wieder über Wochen und ihre destruktive Fantasie kannte im Grunde genommen da auch keine Grenzen.
Was bedeutete das für das Umfeld der Opfer?
Das bedeutete für das Umfeld der Opfer, dass dem nicht Glauben geschenkt worden ist, wenn eben sowas erzählt worden ist. Ich kann mich an ein Gespräch erinnern, das ich mit mehreren Opfern gehabt habe und auf die Frage, wie reagiert wurde, als die betroffene Frau zum Beispiel davon erzählt hat, dass die Handtücher in ihrem Badezimmer umgehängt worden sind. Da antwortete die Freundin mir, wir konnten uns das doch auch nicht vorstellen, dass der Stadtsicherheitsdienst sowas macht. Und das war überhaupt nicht in Verbindung zu bringen mit dem MFS. Und das war das Perfide daran. Das Perfide daran ist wirklich, und man muss sich das auch vorstellen, wenn man einzelne Zersetzungsmaßnahmen isoliert voneinander betrachtet, so nehmen sie sich manchmal lächerlich, harmlos oder absonderlich aus. Aber jeder Anschein von Lächerlichkeit verschwindet in dem Moment, wenn man sich die genau kalkulierte Mischung von Zersetzungsmaßnahmen bewusst macht. Denn dadurch wurden die Betroffenen einem Psychokrieg ausgesetzt, in dem im Grunde genommen alles Stabilisierende und Vertraute im Leben aus den Fugen geriet.
Kann man denn auch davon ausgehen, dass dieses System sich auf nicht nur die MFS-Mitarbeiter verlassen konnte, sondern dass da auch andere Bürger und Bürgerinnen dieses Landes beteiligt sind an dieser Zersetzung?
So ist es. Die Zersetzungsmaßnahmen konnten ja auch nur funktionieren, weil viel zu viele DDR-Bürger jahrelang im Sinne des Stadtsicherheitsdienstes mitgemacht haben. Über die inoffiziellen Mitarbeiter, also die Stasi-Spitze und die sogenannten Partner des politisch-operativen Zusammenwirkens, wie es im Stasi-Jargon hieß, und zu denen Ärzte, Journalisten, Rechtsanwälte, Professoren, Lehrer, Medienvertreter, aber auch Hausnachbarn gezählt werden müssen, konnte das MFS eben die Eingriffe in die Biografien von politischen Gegnern so vielschichtig gestalten, dass es für sie quasi unmöglich war, ihre Verfolgungssituation zu erkennen. Und mir ging in den letzten Jahren in der Schulddebatte, wenn man die beobachtet, die konzentrierte sich in den letzten Jahren eben auch viel zu stark auf die inoffiziellen Mitarbeiter des MFS. Verantwortung für die zerstörten Biografien von politischen Gegnern tragen aber nicht nur die EM, sondern auch die als Partner des politisch-operativen Zusammenwirkens benannten.
Heißt das, dass man vielleicht, das ist eine gewagte These, auch davon ausgehen muss, dass es ein Mitläufertum gab in diesem totalitären Staat, ähnlich wie im Nationalsozialismus?
davon muss man ausgehen. Ja, und das ist wirklich für mich auch das Erschrecken in den Akten gewesen. Also dass diese ganzen Maßnahmen wirklich nur funktioniert haben, weil andere Leute mitgemacht haben. Das fing wirklich beim Hausnachbarn an und endete beim Professor, der dafür sorgte, dass ein politischer Gegner seinen Universitätsplatz verlor.
Was heißt das für die Opfer heute? Wie ist ihr Status anerkannt? Und ist ihr Status überhaupt anerkannt?
Kaum. Und ich muss es auch wirklich so drastisch sagen, den Tätern geht es heute in Deutschland besser als den Opfern. Während ehemalige MFS-Offiziere ihr Geld in karitativen Einrichtungen verdienen oder Angestellte bei Sparkassen oder Versicherungen sind, ist weder die soziale Absicherung noch die berufliche Wiedereingliederung der Zersetzungsopfer in den letzten Jahren maßgeblich vorangekommen. Und die Betroffenen von Zersetzungsmaßnahmen haben bis heute auch noch nicht einmal, obwohl wir 2 SED-Unrechtsbereinigungsgesetze haben, einen eigenen Opferstatus zuerkannt bekommen. Es gab, und ich möchte an ein Datum erinnern, den 18. Mai 2001, da gab es Hoffnung, dass erstmals Zersetzungsopfer politisch, moralisch und natürlich auch materiell rehabilitiert werden könnten. Aber der Gesetzentwurf für ein 3. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz scheiterte an den Stimmen der Koalition, weil sie meinte, Zersetzungsopfer und Haftopfer könnten nicht gleichgesetzt werden. Und sie müssen sich auch vorstellen, just an diesem Tag beschloss der Bundestag die Erhöhung der Altersbezüge für ehemalige SED-Funktionäre und MFS-Mitarbeiter. Das war ein Affront im Grunde genommen gegen die Zersetzungsopfer sondergleichen.
Frau Pingel-Schliemann, ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch.
Danke auch.